The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 19. November. Bei The Pioneer wollen wir mehr als nur Journalismus bieten. In einer Zeit, wo viele Menschen nach Orientierung suchen, in ökonomischen und politischen Fragen, wollen wir informieren, debattieren und zum Nachdenken bringen, mit Tiefgang, werbefrei und politisch unabhängig. Aber das soll nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Darum hier unser Angebot an Sie. Sie werden Pioneer, voller Inhalt, volles Programm mit all unseren Newslettern und Podcasts und Expertenartikeln zu einem Preis, den Sie selbst bestimmen. Pay what you want. 5000 Plätze bis Freitag. Alle Infos zur Aktion finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
女士们、先生们、记者朋友们，今天下午，中共中央。
Der Vizekanzler ist unterwegs im Reich der Mitte. Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil reist mit Entourage durch China und ist auf der Suche nach guten Beziehungen, nach wirtschaftlichen Perspektiven und nach einem Erfolg, den er mit nach Hause bringen kann ins politische Berlin.
Ja, herzlichen Dank. Ich will mich bei unseren chinesischen Partnern bedanken.
4 Tage ist er unterwegs in einem Land, das mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern immer wichtiger, immer mächtiger und selbstbewusster wird. Aus China uns zugeschaltet ist Christian Schlesiger, Wirtschaftschef bei The Pioneer. Guten Morgen, Christian. Wo erreichen wir dich gerade?
Ja, guten Morgen, Chelsea. Ich bin noch in Peking, aber schon auf dem Sprung nach Shanghai. Dort besucht der Vizekanzler Lars Klingbeil deutsche Unternehmen.
Die Reise des Vizekanzlers nach China wird natürlich von der deutschen Wirtschaft genau beobachtet. Und es sieht so aus, als hätte er für den Standort Deutschland einen Deal ausgehandelt. Oder was ist das konkret?
Ja, also einen Deal würde ich es nicht nennen. Es gibt zumindest Zusage aus Peking, dass man nun an gemeinsamen Lösungen arbeiten will, damit die Lieferketten nicht abreißen. So hat es Lars Klingbeil formuliert. Es geht ja vor allem um den Export von seltenen Erden und kritischen Rohstoffen. China kontrolliert die Exporte und zögert die Genehmigung derzeit künstlich hinaus. Wenn der Vizekanzler recht hat und es also zu diesen gemeinsamen Lösungen kommt, dann wäre das natürlich eine gute Botschaft und auch ein Erfolg für Klingbeil. Dann könnten sich die Unternehmen wieder darauf verlassen, dass seltene Erden pünktlich in Deutschland ankommen. Und die braucht man unter anderem für Glasfaserkabel, Magnete, bestimmte Solaranlagen, Halbleiter. Aber ob das alles so kommt, das muss man natürlich jetzt erstmal abwarten.
Wie werden der Minister und seine Entourage in China empfangen? Spulen die Chinesen einfach nur ein höfliches Pflichtprogramm ab oder wie ist die Stimmung insgesamt?
Also da hat sich schon was geändert, das muss man ganz klar sagen. Nach außen hin sind die Chinesen immer noch die höflichen Gesprächspartner. Man schätzt Deutschland als Partner, man bekennt sich zur regelbasierten Weltordnung, man verbeugt sich. Aber wenn die Verhandlungstür dann zu ist, dann geht es ganz anders zur Sache. Das höre ich aus deutschen Verhandlerkreisen. Da zeigt China dann eben stolz ein ganz anderes Selbstbewusstsein als noch vor ein paar Jahren. Damals hat die chinesische Seite kritische Themen eher gemieden. Heute geht China in den Hintergrundgesprächen mit offenem Visier klar in die Konfrontation. Zum Beispiel haben sie sich beschwert über die Sanktionsmaßnahmen der EU gegen 2 chinesische Banken, die, so der Vorwurf der EU, helfen, die Russland-Sanktionen zu umgehen. Dafür kamen sie auf die rote Liste. Und darüber zeigt man sich im Hintergrund von chinesischer Seite überhaupt nicht mehr begeistert. Man gab dann auch zu verstehen, dass das im Weg stehen kann für eine weitere Zusammenarbeit in Sachen Stahl, in Sachen Marktzugang. Also da wird Druck aufgebaut.
Es gab diesmal besondere Sicherheitsvorkehrungen von Seiten der deutschen Besucher. Klingbeil und sein Team haben die Smartphones nicht mit dabei gehabt bei ihren Terminen, richtig?
Ja, das ist richtig. Also zumindest die deutschen Smartphones. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Da werden die Smartphones und Laptops dann im Regierungsflieger gelassen und vorher ausgeschaltet. Auf der Reise in China wird dann mitunter alte Technik mitgenommen, die dann später verschrottet oder ausgemustert wird. Vertrauen ist gut, aber vor allem in China, sagt sich die deutsche Regierung, Kontrolle ist besser.
Sehr interessante Einblicke in diese Reise. Vielen Dank, Christian. Dir noch viel Erfolg und bis ganz bald wieder in Berlin.
Danke dir, Chelsea. Bis bald.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Natalie Mekelburger ist CEO bei Coroplast, einem der führenden Zulieferer der Automobilindustrie. Im Gespräch mit Gabor Steingart spricht sie über die Regierung, die schlechte Wirtschaftspolitik und ihre Kritik am geplanten Verbrenner aus.
Und die große Hoffnung ist natürlich da, dass wir das so in der Form, wie es heute ist, auch gekippt bekommen.
Anne Schwedt in New York wirft einen kritischen Blick auf die turbulente Börsenwoche. Das berühmte Cambridge Dictionary hat ein schönes Wort des Jahres gekürt und ein Musikskandal der Extraklasse feiert Jubiläum. Die deutsche Autoindustrie stottert mächtig. Schlechte Auftragslage, harte Konkurrenz aus China und ein drohendes Verbrenner aus von Seiten der EU, das die Industrie in eine schwierige Lage bringt und die Verbraucher verunsichert. Eine Wortmeldung aus dem Maschinenraum der deutschen Autoindustrie gibt es heute Morgen von Natalie Mekelburger. Sie ist CEO bei der Coroplast Group, einem mittelständischen Unternehmen mit über 6000 Mitarbeitern und Standorten in Polen, China, Tunesien, den USA, Mexiko und nicht zuletzt in Wuppertal. Mit Gabor Steingart hat sie Klartext gesprochen über ihre Kritik an der schwarz-roten Wirtschaftspolitik, am Verbrenner aus und an der Brandmauer.
Einen schönen guten Morgen, Frau Mekelburger.
Ja, guten Morgen, Herr Steingart.
Wie geht's Ihnen, beziehungsweise wie geht's der Automobilindustrie und Ihren wichtigen Zulieferern?
Also mir persönlich geht es gut. Vielen Dank der Nachfrage, wie es der Automobilindustrie geht. Ich glaube, so ganz ausführlich muss ich das oder in kurzen Worten gar nicht jedem mitteilen, weil alle haben mitbekommen, dass es der Automobilindustrie nicht gut geht. Es steht auch jeden Tag in den Medien. Und uns Zulieferern kann es nicht gut gehen, wenn es unseren Kunden nicht gut geht.
Wir haben Jobabbau gesehen, in diesem Jahr schon über 50.000 in der Automobilindustrie, zehntausenderweise auch die Zulieferer. Was ist der Grund für diesen Jobverlust?
Ja, also akut ist es so, dass wir merken, dass die Auftragseingänge doch stark zurückgehen. Aber es ist natürlich auch so, dass wir uns auf die Zukunft vorbereiten und merken, dass wir doch durch eine stärkere Krisenphase müssen.
Aber kaufen die Leute nicht immer Autos? Kinder kriegen die Leute immer, hat der Adenauer gesagt. Aber Autos kaufen die Leute auf jeden Fall immer, oder?
Autos kaufen die Leute auf jeden Fall immer und wollen sie haben. Die Frage ist nur, wie sind die Rahmenbedingungen dafür? Und ohne Ende haben die Leute auch kein Geld und außerdem haben sie auch eine Verunsicherung. Und die Bedingungen des Käufers auch ungünstig sind, zum Beispiel für die E-Mobilität, ein Auto zu kaufen. Er hat hohe Strompreise. Wir haben immer noch keine ausreichende Ladeinfrastruktur. Das gilt auch nicht nur für Deutschland, das gilt also für ganz Europa. Sodass sich die Menschen überlegen, ob sie sich ein Auto kaufen und wenn ja, dann welches. Mache ich jetzt einen Verbrenner oder gehe ich schon auf Elektro? Mal gibt es eine Prämie, dann gibt es wieder keine, dann gibt es wieder einen Strompreis, einen Zuschuss und dann gibt es wieder keinen. Also
das
der Kunde ist sehr verunsichert.
Frau Mekelburger, und gleichzeitig gibt es auch Kritiker, die sagen, wir sind einfach ein bisschen spät dran. Deutsche Automobilindustrie, 10 Jahre nach dem Tesla. Elektroauto ist Mercedes mit dem ersten Elektromobil auf den Markt gekommen. Ist da nicht auch eine Art Schuld bei der Automobilindustrie zu suchen, dass sie zu spät diesen neuen Markt erschlossen hat?
Das wird immer wieder gesagt, aber ich könnte jetzt sogar genau das Gegenteil behaupten.
Dann
momentan sind wir eigentlich sogar ein bisschen früh dran, denn wir haben alle Kapazitäten aufgebaut, die Automobilindustrie und die Zulieferer. Es werden von deutschen Herstellern 120 verschiedene Varianten an E-Mobilitätsfahrzeugen angeboten, aber allein der Kunde kauft sie ja nicht. Viele Zulieferer haben sich enorm verschuldet, um sich auf die E-Mobilität und mit neuen Anlagen vorzubereiten. Das sind teilweise wirklich Milliardenbeträge. Und sie stehen schon ziemlich vor einem Scherbenhaufen und ganz schön unter Druck, weil wir eben nicht schnell genug hochlaufen.
Aber kommt dieser Hochlauf noch? Denken Sie, das ist nur eine Zeitverzögerung, über die wir vielleicht in 10 Jahren sagen, naja, das hat geruckelt am Anfang. Glauben Sie an diese All-Electric Society oder ist das eine Erfindung?
Also All-Electric würde ich sagen, das ist ein bisschen schwierig, aber auf alle Fälle eine totale Dominanz. Also natürlich glaube ich daran, die ganze Automobilindustrie glaubt auch daran, sie hat sich voll darauf eingestellt, aber es ist eben die Geschwindigkeit, die können wir nicht ohne weiteres verordnen, wie wir das tun. Wir haben eine Transformation auf Termin verordnet bekommen. Und das funktioniert eben in dieser Form nicht. Und das gipfelt jetzt daran in dem Verbrennerverbot, wo gesagt wird, nee, da darf überhaupt kein Funken mehr an Verbrenner sein. Das heißt also auch kein Hybridfahrzeug. Und das gibt es eigentlich nirgendwo und in keinem Land auf der Welt. Selbst auf dem größten Elektroautomobilmarkt der Welt, nämlich in China, käme die chinesische Regierung nicht auf die Idee, Hybridfahrzeuge zu verbieten. Die zählen bei denen alle als Elektrofahrzeuge. Und das sind auch diejenigen, die am erfolgreichsten sind. Und der Range Extender ist das absolute führende Auto. Das hat die höchsten Zahlen in China. Aber bei unserem Verbrennerverbot würde auch der Range Extender unter die Räder kommen.
Nun haben wir ja einen neuen Bundeskanzler, Friedrich Merz, sein Name. Der war immer genau Ihrer Meinung eigentlich. Hatten Sie sich von ihm mehr Durchsetzungskraft auch in dieser Frage erwartet, dass er das Verbrennerverbot auf europäischer Ebene kippt und dass er, ich sag mal, der Marktwirtschaft wieder zu ihrem Recht verhilft, insofern, als dass der Kunde das entscheidet und nicht ein Bürokrat, welches Auto und welche Fortbewegungsart man wählt?
Also ich habe den Eindruck, dass unsere jetzige Bundesregierung schon verstanden hat, dass das Verbrennerverbot in dieser rigorosen, wie wir es heute haben, Quatsch ist. Und dass, wenn man es aufweichen würde, es auch nicht dazu führen würde, dass wir wirklich einen Weg zurück machen, sondern wir erhöhen die Möglichkeiten für die Zukunft. Und die Frage ist nur, wird das auch in der EU durchgesetzt? Und die große Hoffnung ist natürlich da, dass wir das so in der Form, wie es heute ist, auch gekippt bekommen.
Das heißt, Sie haben schon auch noch Hoffnung in diese neue Regierung. Sie sind noch nicht so desillusioniert, denn die wirtschaftliche Entwicklung seit Regierungsantritt ist ja nicht super gelaufen bislang.
Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Das gehört zu meiner Mentalität und zu meinem Charakter, aber es gehört auch zu meinem Beruf.
Auch zum Unternehmerdasein.
Und zum Unternehmerdasein.
Muss ins Gelingen verliebt sein, hat Heinz Dürr gesagt.
Also ich gebe so schnell nicht auf und ich gebe auch so schnell nicht auf zu kämpfen, auch und auch klare Worte gegenüber der Bundesregierung zu sprechen. Und da ist natürlich eine gewisse Art von Enttäuschung da.
Sie hatten erwartet was? Sie hatten erwartet, dass die neue Regierung sich hinsetzt und was tut beim Sozialstaat, die Kettensäge ansetzt.
Kettensäge wäre übertrieben. Ja, wir können keine Kettensäge ansetzen. Und ich bin auch jemand, der zu dem Sozialstaat steht. Aber so wie wir ihn momentan finanzieren, geht es nicht weiter. Und man muss natürlich Strukturreformen machen. Und wir sehen ja die Diskussion jetzt bei der Rente. Und ich kann wirklich die junge Generation und die jungen Menschen in der CDU verstehen, die jetzt gegen ihren Kanzler rebellieren und sagen, es ist unsere Zukunft. Und wir haben jetzt es soll ein Paket verabschiedet werden, was wieder noch mehr Belastung bringt für die jungen Leute, als ohnehin schon vorgesehen war. Also ich meine, es ist noch nicht mal eine Strukturreform, sondern es ist sogar noch größere Belastung als eigentlich geplant. Und es ist momentan gar nicht in Aussicht, dass an die Strukturreform rangegangen wird. Also insofern ist das ein klassisches Beispiel dafür.
Aber warum nicht? Warum zieht Friedrich Merz, Sie kennen ihn, warum zieht er nicht durch?
Ich glaube, dass das momentan alles darauf aus ist, dass diese Koalition zusammenbleibt und dass man nicht gefährdet, dass man über Dissonanzen, die man hat, vielleicht zerbricht. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht mit einverstanden, weil wenn hier überhaupt nicht mehr für marktwirtschaftliche Instrumente, Richtungen und vernünftige Finanzierungskonzepte diskutiert wird, sondern alles leicht aus der Hand gegeben wird, da werden sich die Unternehmer schon melden und das tun sie auch.
Denn man hat ja das Gefühl, die SPD hat die letzte Bundestagswahl gewonnen.
Ja, also wir nennen das ja Marienkäferkoalition. Es ist wirklich momentan mehr rot als schwarz drin und das muss sich natürlich deutlich ändern.
Nun gäbe es ja eine Alternative, sagen manche da. Rechts der Mitte gibt es eine Mehrheit aus Union, CDU, CSU und AfD. Würden Sie denken, dass von dieser rechnerischen Mehrheit politisch Gebrauch gemacht werden müsste?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie für die Brandmauer. Ich halte Brandmauern und Menschen ins totale politische Abseits zu stellen überhaupt nicht für richtig. Weil hinter der Brandmauer ist so richtig schön die Möglichkeit zu radikalisieren. Und wenn wir die Brandmauer nicht hätten, dann könnten wir gewisse Strömungen da noch besser im Griff haben. Da bin ich fest von überzeugt. Insofern bin ich für die Politik der roten Linien, dass man sagt, also koalieren, als Koalitionspartner wünsche ich mir die AfD auch nicht. Aber es gibt natürlich gewisse Entscheidungen, wo ich auch guten Gewissens sagen würde, die können wir gemeinsam entscheiden. Und wenn wir gemeinsam entscheiden könnten, eine Steuerreduzierung entscheiden könnten, dann hätte ich da persönlich überhaupt keine Hemmung, denn das täte Deutschland gut und nicht schlecht.
Aber wie haben Sie sich das vorgestellt dann? Also das wäre ja eine Art Minderheitsregierung, die dann punktuell mit der AfD, Stichwort rote Linien, zusammenarbeitet, bis zu der roten Linie eben, aber nicht eine Koalition eingeht, nicht Frau Weidel als Vizekanzlerin. Oder ist das auch denkbar für Sie?
Es wäre, Frau Weidel als Vizekanzlerin wäre mir nicht denkbar. Da ist also für mich persönlich Frau Weidel zu undurchsichtig. Ich glaube sogar, dass sie die ein oder anderen wirtschaftlichen Entscheidungen vernünftiger mittragen würde. Sie ist Wirtschaftlerin und sie hat da durchaus auch Punkte, die man sich anhören kann. Das ist für mich also alles kein Idealzustand. Ja, eine Minderheitenregierung, ich habe am Anfang immer gesagt, eine Minderheitenregierung ist besser als eine Regierung, die lauter falsche Entscheidungen trifft. Ich gebe aber zu, dass das eine ausgesprochen schwierige Situation ist. Und da das eigentlich jetzt alles schon die Diskussionen darum so verfahren sind und der Herr Merz hat sich auch so eindeutig positioniert, auch immer gegen die AfD. Aber
ein Fehler?
Für meine Begriffe zu stark. Man muss ein gewisse Fenster offen lassen und ich halte das nicht für richtig.
Sie halten für richtig, dass man miteinander spricht und auch miteinander koalitionsfähig bleibt unter Demokraten. Das genau wird ja bestritten, dass es sich bei der AfD um eine demokratische Partei hält. Wie denken Sie darüber?
Ich habe eigentlich zu wenig Kontakt zur AfD, um das so richtig beurteilen zu können, das muss man sagen. Aber es gibt da unzweifelhaft Richtungen, ich nenne das jetzt mal eine braune Soße, mit denen will ich auch nichts zu tun haben. Aber es gibt sicherlich auch Leute, mit denen kann man zumindest wirtschaftspolitisch richtig reden. Es wird ja gesagt, dass die AfD komplett gegen die EU ist. Und ganz bestimmt gibt es da auch Differenzierungen. Einer Frau Weidel traue ich zu, dass sie weiß, dass ein gemeinsamer Markt ein vernünftiger Markt ist.
Was ist mit den Konservativen eigentlich los? Waren früher ja mal die Partei für die Unternehmer und Unternehmerinnen.
Ich sage mal, ich weiß nicht, was die für eine Gehirnwäsche bekommen haben, aber sie haben eine bekommen. Ich habe da meine eigene Idee davon. Ich glaube, das fing bei Frau Merkel an. Ich glaube nicht, dass sie als Gründenkende auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, dass sie am Anfang auch noch die CDU so führen wollte, recht marktwirtschaftlich, obwohl sie ja wirtschaftlichen Kompass so richtig nie hat, aber sie war neutral. Und dann hat sie da ihren wissenschaftlichen Beirat gehabt und dieser wissenschaftliche Beirat war von Menschen besetzt, die das Thema Klima, aber Klima in Kombination mit antimarktwirtschaftlichen Tendenzen gefressen hatten. Ja, da saß ein Herr Schellenhuber drin vom Potsdam Institut für Klimafolgeforschung. Da war es eine Frau Maja Göpel drin. Das sind alles Leute, die zunächst mal sagen, na, wir müssen hier, um den Planeten zu retten, ins Degrowth gehen. Wir wollen schrumpfen. Und da hat in dieser Zeit, ich sage jetzt mal, dieses Umdenken stattgefunden, ohne die Risiken, die dabei sind, zu verstehen. Und jetzt sage ich, ich würde natürlich mit der Kettensäge rangehen und sagen, resettet uns mal wieder auf Null und macht wirklich die Dinge, die vernünftig sind. Und ich würde sagen, es würde völlig ausreichen, wenn wir uns dem Thema CO2 Reduzierung widmen würden. Und wenn wir uns resetten würden, alle Regelungen weg, sondern nur den CO2-Preis laufen lassen. Ich habe das schon erwähnt, das ist auch nicht so ganz einfach, einen Zertifikatehandel laufen lassen. Aber das ist das einzige vernünftige Instrument.
Mir ist, solange es tapfere Unternehmerinnen gibt, die sagen, was ist und sagen, wie sie die Sache sehen, nicht bange. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die Märkte unter Druck, vor allem an der Wall Street. Unsere Börsenreporterin vor Ort ist Anne Schwed. Guten Morgen, Anne. Was besorgt die Anleger?
Hallo Chelsea. Ja, die großen US-Indizes sind gestern kräftig abgerutscht. Beim S&P 500 gab es den vierten Tagesverlust in Folge. So eine Verlustserie hat es seit August nicht mehr gegeben. Besonders unter Druck stehen Technologiewerte. Nvidia und Microsoft verloren jeweils rund 3%, Amazon sogar mehr als 4%. Was die Märkte besonders besorgt aktuell, ist die Unsicherheit rund um die hohen Bewertungen bei KI-Aktien. Viele Anleger befürchten, dass der Boom im KI-Sektor zu weit vorausgelaufen ist. Und auch der schnelle Kursrutsch beim Bitcoin, der kurzzeitig unter die Marke von $90,000 gefallen ist, verschärft ja auch noch die Verunsicherung. Gerade viele Tech-Investoren halten große Mengen an Kryptowährungen im Portfolio. Und ein Absturz bei digitalen Werten könnte daher auch weiteren Verkaufsdruck bei Wachstumsaktien Aktien auslösen. Dazu kam gestern auch noch ein schwächerer als erwarteter Ausblick vom Einzelhandelsriesen Home Depot. Und die Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auch auf Nvidia. Da gibt es ja heute die neuen Quartalszahlen und die gelten als Stimmungstest für die gesamte Tech-Branche. Erst wenn Nvidia liefert und Arbeitsmarktdaten neue Impulse bringen, dann könnte sich das Blatt wieder wenden. Bis dahin bleiben die Märkte nervös. Auch größere Kurskorrekturen sind aktuell nicht auszuschließen, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass man Freundschaften nicht nur im echten Leben schließen kann, sondern auch im Kopf. Beim Scrollen, beim Swipen, beim Zuschauen. Fragen über Fragen. Wieso löst der Ring am Finger der Pop-Ikone Taylor Swift online Furore aus? Wann wird geheiratet? Wie und wo? Welches Kleid wird sie tragen? Und warum freuen sich ihre Fans, die sogenannten Swifties, so sehr für Taylor, als wäre es das Glück der allerbesten Freundin? Die Antwort lautet parasoziale Beziehungen. Eine Bindung, von der nur eine Seite weiß. Etwas, was sich wie Nähe anfühlt, aber doch nie erwidert wird, meist zwischen Fan und Star, quasi eingebildete Freundschaft. Dieses Phänomen hat das Cambridge Dictionary jetzt ausgezeichnet. Parasozial ist zum Wort des Jahres 2025 geworden. Und mit dieser Wahl hat die Cambridge-Redaktion genau hingehört, was die Zeit gerade umtreibt. Neu ist das nicht. Heute ist es Taylor Swift, damals waren es John Lennon, Paul McCartney und Co. Und die Beatlemania war ausgebrochen.
I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I love them. And Paul McCartney, if you are listening, Adrian from Brooklyn loves you with all her heart.
Wichtig war in Cambridge vor allem dieser Gedanke. Wir leben in einer Zeit, in der Nähe digital entsteht. Junge Menschen teilen ihre Sorgen mit ChatGPT und wollen Best Friends mit ihrem Idol auf Social Media sein. Per Smartphone, griffbereit in der Hosentasche. Der Mechanismus bleibt, aber das Tool ist ein neues. Wir alle suchen Verbindung, egal ob im Chatfenster oder im Café um die Ecke. Wichtig ist nur, dass wir den Unterschied kennen. Dann kann digitale Nähe etwas sein, das uns stärkt und nicht ersetzt.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
So zu tun, als wäre man eine irre gute Popgruppe, obwohl man gar nicht singen kann. Im Februar 1990 wurde Milli Vanilli mit einem Grammy ausgezeichnet, aber nur wenige Monate später, an diesem Tag vor genau 35 Jahren, wurde er ihnen dann wieder weggenommen. Die beiden Jungs aus München waren mit dem Produzenten Frank Farian einen fragwürdigen Pakt eingegangen. Sie sollten die gut aussehenden Gesichter der Band sein, aber singen würden andere. Später haben sie in einem Interview erklärt, wie das gelaufen war.
Single war fertig produziert, er kam zu uns und hat gesagt, Jungs, wollt ihr die Nummer fronten? Wenn diese Nummer ein Erfolg wird, könnt ihr auf dem Album singen. Wir wissen, dass ihr singen könnt, wir wollen nur Produktionskosten sparen. Wir haben das natürlich gemacht.
Die Single Girl You Know It's True ging aber plötzlich durch die Decke, wie es keiner für möglich gehalten hätte. In 23 Ländern auf der Welt wurde die Nummer ein Hit. Plötzlich sind sie durch die USA und die Welt gejettet. Die Manager anderer großer Künstler wie Michael Jackson und Co. wollten sie unter Vertrag nehmen und am Ende gab es sogar den Grammy. Die beiden jungen Kerle verloren dabei den Kopf, wurden arrogant. In Interviews haben sie erzählt, sie seien musikalisch talentierter als Paul McCartney. Girl, You Know It's True hieß der Song, aber bald wurde klar, no, it's not true. Die ganze Karriere war auf Lug und Trug und Playback gebaut. Alles fiel zusammen wie ein Kartenhäuschen. Heute vor 35 Jahren ist erst der Grammy aus dem Office der Band verschwunden. Sie mussten ihn dann zurückgeben. Dann sind die beiden Jungs von der Bildfläche des Pop-Olymps auch noch verschwunden. Was bleibt, ist ein Song, der immer noch gut klingt, wer auch immer ihn gesungen hat.
I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place.